Liebe FGAGerin, liebe Zuhörer, die die Predigt jetzt als Download hören. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Jesus unterwegs war in der Wüste um 40 Tage vom Teufel versucht worden ist und dort den Versuchungen widerstanden hat. Und heute wollen wir hören, wie es weitergeht. Jesus, das war in einer kurzen Zeit, war 40 Tage in einer wirklich schwierigen Zeit gewesen. Und nachher ist er wieder gestärkt aus dieser Situation rausgekommen. Und er hat dort sein Werk fortgesetzt, wo er in der Wüste angefangen hat. Und ich möchte dazu den Bibeltext lesen, der steht in Matthäus Kapitel 4, ab Vers 12. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die da saßen im Land und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus hört, dass der Johannes, der Täufer, eingesperrt worden ist, weil er den Herodes kritisiert hat. Und der Mensch, der er ist, das beschäftigt ihn wirklich sehr. Und er weiß, seine Zeit ist noch nicht ganz gekommen. So zieht er sich zurück. Und er verlässt auch Nazareth, sein Geburtsort, und er wohnt dann in Kapernaum. Er zieht um. Ganz eine alltägliche Handlung nach dem Spektakulären, das er in der Wüste erlebt hat. Wo er den Teufel überwunden hat, wo er ihn widerstanden hat. Dort, wo Adam und Eva versagt haben. Das alles, das findet am See Genezareth statt. Damals, bis der Staat, hat das als Meer geholt. Und zwar im alten Stammesgebiet von Israel, in Sebulon und Naphtali. Zwei uralte Stämme von Israel, wo das Gebiet ursprünglich gehört hat. Und da sagt Matthäus etwas Entscheidendes. Was da passiert ist im Leben von Jesus, das ist nicht einfach zufällig gewesen, sondern es ist wirklich im Plan von Gott hinein, dass das passiert. Darum sagt der Matthäus, das ist passiert, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das Land Zebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Von dem Galiläa hat man damals nicht viel gehalten. Die Evangelien geben da Antwort sogar darüber Aufschluss, dass man gesagt hat, das Sprichwort wirklich gehabt hat. Was kann schon aus Galiläa gut kommen? Und der Unterton ist ganz klar gewesen. Das ist Galiläa von den Heiden. Aus dem kann nichts gut kommen. Wenn etwas gut kommt, dann kommt es aus Jerusalem. Und der Matthäus ruft das da in Erinnerung. Gott hat ganz einen anderen Plan gehabt. Schon lange ist es vorausgesagt,
das Naphtali und Zebulon, das Land in Galiläa, wird eines Tages ein großes Licht sein. Darum ist Jesus unterwegs mit. Gott hat einen Plan mit seinem Leben. Er erfüllt das, was die alttestamentlichen Propheten vorausgesagt haben. Er ist die Erfüllung von dem. Darum sagt er dann viel später im gleichen Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Letztes Mal haben wir schon gesehen, er erfüllt das, was Adam und Eva hätten sollen machen. Und demal, da erfüllt er das, was die Propheten vorausgesagt haben. Zum Beispiel der Jesaja. Und man fragt sich vielleicht manchmal, woher kann ich wissen, dass Jesus der Retter von der Welt ist? Woher kann ich wissen, dass ich mein Leben ihm anvertrauen kann? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt an der ganzen Sache, wieso dass man das so detailliert wissen kann, ist, weil die Propheten im Alten Testament so wirklich voraussagen, in 100 Prophetien, der Retter von der Welt, er wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Ja, er wird im Land Zebulon und Naphtali, in Galiläa von Heiden unterwegs sein. Es wird gesagt, er wird für die Sünde von der Welt sterben. Es wird gesagt, er wird von seinen Freunden, vor allem von seinen Freunden verraten werden. Es wird gesagt, am Schluss, wenn er sein Leben gibt, dann wird der Plan von Gott durch ihn gelingen und er wird in die Länge leben. Also wenn er wird sterben, dann wird er in die Länge leben. All das ist vorausgesagt worden von den alttestamentlichen Propheten. Und es gibt nur ein Mensch in der ganzen Weltgeschichte, der je die Kriterien alle erfüllt hat. Und das ist Jesus. Der Jesus ist unterwegs und er will den Plan von Gott erfüllen. Und da gibt es ganz bestimmte Sachen, die da stehen, die schon der Jesaja gesagt hat, was er will machen. Es heißt da, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die da saßen im Land und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Jesus, er ist das Licht von der Welt. Er ist ein grosses Licht von dieser Welt. Und dem gegenüber, wie gesagt, da gibt es ganz viele Leute, die leben im Schatten. Und nicht nur irgendwie ein Schatten, sondern im Schatten vom Tod. Was grundsätzlich die menschliche Existenz bestimmt, ist letztlich Angst vor dem Tod. Man will das manchmal vielleicht mit Spass übertrinken. Man will das manchmal vielleicht nicht wahrhaben. Man will manchmal sagen, ich bin halt sterblich. Aber letztlich besteht Angst vor dem Tod die Menschheit in und jetzt. Die Angst vor dem Tod ist aus den Ägyptern, alte Ägypter dazu getrieben hat, dass sie die mächtige Pyramide gebaut hat, was man heute noch nicht weiss, wie sie das damals können machen damals. Sie sind so erfinderisch gewesen, wie sie auch gesagt haben, irgendwie müssen wir mit dem Tod zurankommen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Der Schatten vom Tod liegt über die ganze Welt. Und gerade, ich glaube, in dieser Situation vom Coronavirus wird uns das immer mehr bewusst. Tatsächlich. Es passiert etwas. Es kommt ganz ein kleines Virus. Und plötzlich ist die Angst wieder da, wo man vorher vielleicht ein bisschen unter der Oberfläche da war. Und man hat es vielleicht selber nicht wahrgenommen. Wir leben bei der Todesschatten. Und Jesus dem gegenüber ist das Licht, das in Dunkelheit hineinschneidet, wo uns sagt, dass der Tod letztlich keine Macht mehr hat über großes Land.
So heißt schon im Alten Testament Prophet Jesaja, wo da auch zitiert wird an einer anderen Stelle, und Gott wird den Tod verschlingen auf ewig. Und das ist, was der Apostel Paulus im Kapitel 15 von dem 1. Korintherbrief ausrufen hat: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus ist Licht von der Welt und er ist es, wo letztlich der Tod überwindet und der Menschen möchte die Angst vom Tod wirklich nehmen. Nicht nur einfach verdrängen und es kommt plötzlich wieder, wenn ein Virus kommt, sondern wirklich überwinden. Und wo Jesus den Tod überwunden hat, ist in der Auferstehung von den Toten. Wo Jesus von den Toten auferstanden ist, da ist das Unglaubliche passiert. Er ist auferstanden. Und so kann er jedem sagen, wenn du an mich glaubst, dann wirst du mit mir auferstehen. Jesus selber sagt mal zu einer Bekannten von ihm, wo Maria heißt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird niemand mehr sterben. Jesus ist ultimativ der, der den Tod überwunden hat. Es ist der, der sagt, egal was mit deinem Leben wird passieren, der Tod ist in deinem Leben das Letzte. Es kann sein, dass Jesus wiederkommt und man da gar nicht mehr sterben. Aber die meisten Christen, die je gelebt haben, sind gestorben. Und zwar in der Hoffnung, dass Jesus ihnen sagt, und wenn du stirbst, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und eines Tages werden wir mit denen zusammen vor den Toten auferstehen, weil Jesus unser Licht ist, wo der Tod überwunden hat, sodass wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Gerade in dieser Situation, wo wir jetzt drin sind, ist das ein grosser Trost. Dass wir wissen können, Jesus, er ist stärker als der Tod. Und ja, Jesus ist stärker als der Coronavirus. Das heisst nicht, dass wir uns dem einfach aussetzen sollen, aber es soll heißen, dass wir auch, egal was passiert, dürfen wissen, wir sind sicher in der Hand von Jesus. Und dass Jesus zu euch sagt, ich lebe und auch ihr sollt leben. Jesus gibt die Botschaft weiter da in Galiläa und ringsum. Und seine Botschaft, die er das erste Mal hat, ist, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Simon Reich ist ein anderer Ausdruck für das Königreich von Gott, das ist jetzt näher. In Jesus Christus, da kommt Gott uns Menschen näher. Da kommt Gott in unsere Todesschatten und in unsere Angst hinein. Und was sagt Jesus? Tut Buße. Jetzt ist es vielleicht zuerst mal ganz unverständlich, was heißt es überhaupt, tut Buße? Wortwörtlich im Griechischen heißt es, ändert euren Sinn. Also wenn man das Wort tut Buße hört, dann denkt man zuerst einmal vielleicht daran, wenn man falsch parkiert hat oder wenn man ein bisschen schnell gefahren ist auf der Straße, dann kommt man einen Buß über, wo man muss zahlen. Aber das ist jetzt nicht das, was damit gemeint ist, sondern der grundlegend, was die Idee ist, ist nicht, ich habe etwas falsch gemacht und jetzt muss ich die Strafe zahlen. Sondern die Idee dahinter ist, Jesus bringt etwas Neues in die menschliche Existenz hinein, sodass wir alles von Grund auf mit neu überdenken, was bis jetzt die menschliche Existenz geprägt hat. Tut Buße bedeutet auch zuerst mal zu realisieren, gerade in dem Kontext, dass der Tod und Krankheit und das Elend und das Leid nicht das Letzte ist. Es bedeutet auch, dass ich mein Leben so ausrichte, dass ich sehe, das ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht letztlich das, was die Welt bestimmt, auch wenn es manchmal so aussieht, sondern letztlich ist Jesus, letztlich ist Gott der, wo das letzte Wort hat. Dass wir unser Leben neu auf Gott ausrichten. Unser Leben ändern, unseren Sinn ändern, bedeutet nicht, zahl ein Buß, zahl eine Strafe, sondern es bedeutet ganz einfach. Erkenne, Jesus ist in die Welt hineingekommen und er bietet dir ein Leben an, wo der Tod überdauert. Und jetzt gib Jesus dein Leben und wenn du das machst, dann wirst du Anteil haben an dem Himmelreich, wo in Jesus Christus abgebrochen ist. Gott kommt uns letztlich in Jesus Christus nach. Das bedeutet mal etwas ganz Wichtiges. Es bedeutet, das ist nicht etwas, was wir uns zuerst verdienen müssen. Wir Menschen haben immer den Eindruck, ich muss mir zuerst einmal etwas verdienen, ich muss zuerst einmal etwas leisten. Und wir übertragen das häufig dann auf Gott, dass wir denken, ich muss auch zuerst einmal etwas für Gott leisten und dann habe ich dann vielleicht einen Platz im Königreich von Gott.
Und bei Gott ist es ganz umgekehrt. Jesus ist nicht gekommen,
um uns zu sagen, streng dich an und dann kannst du näher zu Gott kommen. Sondern Jesus sagt, in mir, da ist Gott näher zu euch. Jesus ist der, der auch da uns sagt, ändere deinen Sinn. Und vielleicht denkst du, aber das ist viel zu einfach. Das kann sein, dass es einfach ist für uns jetzt. Es ist ein Geschenk von Gott. Aber letztlich hat Jesus alles gekostet, indem er am Kreuz dafür gestorben ist und auferstanden ist, dass wir eben nicht mehr mit Angst vor dieser Todesschatten haben. Nicht mehr mit Angst haben vor Krankheit und Tod. Jesus ist der, der uns die Botschaft bringt und sagt, auch wenn du kein Interesse jetzt an Gott hast, oder wenn du dich bemüht hast, Gott nachzukommen und es hat nicht geklappt, erkenne, dass ich der bin, wo Gottes nach ich ganz nach zu euch bringt. Jesus ist der, der die Botschaft verkündigt. Und die Botschaft, die im Alten Testament schon vorausgesagt hat, erfüllt. Jesus ist der, der Gottes Plan mit dieser Welt zur Vollendung bringt. Aber er macht es nicht allein. Weil weiter heisst es, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sahen zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Schon ganz am Anfang von seinen 3 Jahren, wo er umherzogen ist, in Judäa und Galiläa, da hat Jesus verschiedene Jünger berufen. Und jetzt sind es zuerst einmal 2, der Petrus und der Andreas, sein Bruder. Die sind rund um den See Genezareth, das sind erfahrene Fischer. Heute würde man sagen, die haben ein KMU gehabt und sind unterwegs gewesen, haben ihren Lebensunterhalt so verdient. Und da kommt er zu ihnen und er sagt, kommt, folgt mir nach. Er hat allein schon die Botschaft verkündet und jetzt beruft er andere mit ihm, um ihm zu helfen. Er sagt, folgt mir nach. Und er sagt ihnen dann noch, wieso? Er sagt, ich habe einen Zweck mit eurem Leben. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt den Fischern etwas, was sie verstehen. Er sagt ihnen, schaut, bis jetzt habt ihr gefischt. Ihr seid wirklich talentiert in dem, was ihr macht. Ihr habt Gaben damit dabei, ihr habt Erfahrungen, ihr könnt von dem leben. Und jetzt möchte ich, dass ihr die genau gleichen Gaben, Talente und Erfahrungen, die ihr gemacht habt beim Fischen,
Nämlich einsetzen dafür, dass ihr zuerst selber mal für euch nicht schaut, sondern ich möchte, dass ihr das braucht, um mir zu helfen, die Botschaft, dass der Tod überwunden ist, dass das verbreitet werden kann. Es klingt vielleicht für uns ein bisschen komisch. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Heißt das, dass jetzt da einfach Leute abgeschleppt werden mit einem Köder und mit einem Köder eingefangen werden, damit sie sich Gottes kommen? Vielleicht gegen ihren Willen, wie beim Fisch, zu ihrem Verderben, wie beim Fisch, wo nachher gegessen wird? Oder ist da einfach irgendein Köder, ein falsches Versprechen, Menschen drinnen beißen und nachher plötzlich ist nichts mehr rum? Aber eben genau das möchte Jesus nicht sagen, weil er möchte ja genau nicht, dass Menschen vom Tod bestimmt werden. Es geht ihm nicht darum zu sagen, ihr müsst Menschen ködern, liebe Jünger, sondern er sagt ihnen ganz etwas anderes. Und für das muss ich die Symbolik vom Meer von damals ein bisschen verstehen. Das Meer hat im ganzen Abnahen Osten über Jahrtausende hinweg als Element vom Chaos und vom Tod gehalten. Auf dem offenen Meer umfahren mit dem Schiff ist absolut undenkbar gewesen. Das Meer, das ist wirklich assoziiert mit Tod, mit Gefahr, mit Sturm. Und das Versprechen letztlich ist das, was schon am Ende der Bibel steht. 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer war nicht mehr. Ganz am Anfang von der Schöpfung schon hat das Chaos die Welt bestimmt. Gott hat ihn eingegriffen, hat die Welt umgeschaffen. Und am Schluss hat er ein Ziel mit dieser Welt, nämlich dass kein Meer existiert. Also kein Chaos, kein Tod. Und was bedeutet es jetzt, menschenfischer zu sein? Es bedeutet, dass die Botschaft, die Jesus hat, ist, dass man soll weitergeben. Jesus, er hilft dir raus, aus allen Elementen dieser Welt, die vom Chaos und vom Tod bestimmt haben. Von Leid und von Krankheit. Jesus sagt, all das, das sind Todesschatten. Das Meer und Todesschatten, das sind einfach zwei Bilder für das Gleiche. Das ultimative Zerfall und der Tod die Welt bestimmt. Und Jesus sagt, in mir hat das ein Ende. Und gebt die Botschaft weiter, dass es heisst, komm aus dem Chaos zu Jesus. Komm aus dem Schatten zum Licht, wo Jesus ist. Und komm aus dem Chaos hin zu Jesus, wo du Ruhe findest für dein Leben und für deine Seele. Einfach eine Botschaft, wo er sagt, gib das weiter. Und die Jünger haben das wirklich verstanden. Die Jünger haben verstanden, er möchte uns in diesem Sinn brauchen. Und vielleicht noch etwas Letztes, dass man das gut verstehen kann. Die Jünger, das sind Fischer gewesen. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, ich möchte euch als Fischer brauchen. Das heisst, was macht Jesus? Jesus sieht unser Leben. Und dann kommt er nicht hin und sagt, du musst etwas machen, das dir nicht entspricht. Sondern er sagt dir genau, meine Botschaft soll weitergegeben werden und ich möchte genau die Talente und die Gabe im Leben nutzen, die ich dir gegeben habe. Es gibt zum Beispiel Leute, die gut reden können, Vielleicht wissen sie es nicht, aber sie können es gleich. Und Gott möchte sie sehr zum Retten brauchen. Andere Leute sind sehr, sehr gastfreundlich und können unheimlich gut Küche machen, Leute einladen. Und das können die gut reden können, vielleicht überhaupt nicht. Andere wiederum sind technisch sehr begabt und die braucht es unbedingt im Reich Gottes. Andere können sehr gut mit Kindern oder Jugendlichen umgehen. Und Jesus sagt, in euch alle möchte ich ruhen. Er sagt zu diesen Fischern da, ich möchte euch zu Menschenfischern machen. So genau wie er im Alten Testament zum Hirtenbub David gesagt hat, ich nehme dich von deinen Schafherden weg, wo du ein Hirt bist, um der Hirt über mein Volk Israel zu sein. Auch damals hat Gott David seine natürliche Gabe gebraucht und gesagt, und jetzt möchte ich, dass du diese Gabe einsetzt für Gottes Reich. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich das weitergeben? Wie kann ich Jesus dienen? Wie kann ich dazu beitragen, dass die Botschaft weiterkommt? Sei es in deiner Gemeinde, sei es im Alltag, sei es vielleicht im freikirchlichen Werk, sei es im Freundeskreis. Wie kann ich das machen? Dann überleg dir mal ganz genau, was sind deine Talente? Was ist dein Anliegen? Was machst du gern? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es mit dem Reich Gottes etwas zu hat. Und wenn du merkst, hey, was mache ich gern und wo sind deine Talente, dann möchte Gott genau die Talente brauchen, um sein Reich zu bauen. Genau die Talente hat Gott in das Leben hineingelegt, damit seine Botschaft kann verbreitet werden. Das heisst nicht, dass man gar nicht mehr für sich selber etwas machen kann. Die Jünger haben weiterhin nachher zumindest zeitweise gefischt und so ihren Lebensunterhalt verdient. Aber letztlich hat Gott ihre Talente einsetzen, damit seine Botschaft verbreitet wird. Also wenn du denkst, ich kann überhaupt nicht öffentlich reden, ich habe das schon x-mal versucht, aber ich kann mega gut Kuchen backen, dann ist es völlig okay, wenn du für Gott ein Kuchenbach bist und für den Einsatz von Gottes Reich. Oder dich technisch einsetzt oder dich musikalisch einsetzt. Einfach die Gabe, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Gott verlangt nicht etwas von dir, was du nicht kannst. Wenn du nicht kannst Kuchen backen, musst du nicht einen Kuchen backen. Wenn du nicht kannst Jungschi machen, dann musst du auch nicht Jungschi machen. Sondern überleg dir, was für Gaben habe ich? Und genau das kannst du weitergeben. Und vielleicht denkst du, aber ich habe gar keine Gaben. Ich bin einfach nur ein schwacher Mensch. Dann nimm Gott die Schwachheit als die Gabe von Gott in deinem Leben an. Und gib anderen schwachen Menschen das Evangelium weiter. Gott in der Schwachheit, wo du das häufig viel besser kannst, und in einer grossen Not, in der du selber bist, als Leute, die es einfach nur aus der Stärke von ihren Gaben heraus machen. Jesus ist der, der den Schatten vom Tod überwindet. Der das erfüllt, was die alttestamentlichen Propheten vorausgesagt haben. Und weil das so vorausgesagt wurde, dann können wir wissen, hey, was in der Bibel steht, das ist wirklich zuverlässig und Jesus ist wirklich der Retter von dieser Welt. Weiterhin ist es so, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin das Licht von dieser Welt und in dieser Schatten vom Tod, da wird ich die Botschaft verkünden, dass Gott euch näher gekommen ist in mir, sodass ihr ultimativ nicht mehr vom Tod fürchtet, weil ich den Tod am Kreuz und in der Verstehung überwunden habe und euch Anteil wird geben an dem Sieg. Unverdient und ohne Leistung, frei als Geschenk, das man annehmen kann. Jesus sagt weiter, dass wir gerade in dem Sinn sollen unseren Sinn ändern und sehen, es geht nicht letztlich um die Leistung, es geht nicht darum, Strafe zu zahlen für unsere Sünde, sondern zu erkennen, in Jesus ist das alles frei geschenkt. Und schließlich erlaubt Gott uns, Anteil zu haben daran, dass die Botschaft, dass der Tod überwunden ist, kann verbreitet werden. Und zwar nicht in dem Sinn, dass er sagt, ich möchte, dass da Leute geködert werden, sondern dass er sagt, ich möchte, dass die Leute rauskommen aus diesem Element von Chaos und Tod hin zum Leben, wo ich bin. Und wenn du dich fragst, wie Gott dich brauchen kann, dann lässt dich wirklich genau mit diesen Talenten und Stärken und Gaben, aber auch Schwächen, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, die er genau uns gegeben hat, weil er möchte, dass wir das für sein Reich einsetzen, sodass Menschen rauskommen vom Tod hin zum Leben und erkennen, Jesus ist das Licht von dieser Welt.